Wir wollen gemeinsam in 2. Timotheus Kapitel 2 hineinschauen und da geht es um den treuen Dienst oder um den Kampf im Dienst. Der Dienst für Timotheus war nicht immer so einfach. Wir haben heute Morgen im Brüdergebet Offenbarung Kapitel 1 gelesen, Offenbarung Kapitel 1, Vers 17 und 18, und da steht: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Das ist auch diese Botschaft an Timotheus. Timotheus, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, egal was über dich kommt. Ich möchte jetzt nochmal mit uns beten. Herr, danke, dass du heute Morgen gegenwärtig bist. Danke für den Vielfalt, wie wir dir loben und preisen dürfen. Danke, Herr, für dein Wort, welches du uns gibst. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Gesetz. Amen. Und bevor wir Timotheus anschauen, möchte ich Sie auch diese Frage stellen: Wie sieht es aus, wenn Probleme im Alltag hineinkommen? Nehmen wir an, dass wir glauben an Jesus Christus, wir wollen ein Zeugnis weitergeben für Jesus Christus. Aber wie ist es, wenn es wirklich darauf ankommt? Sind wir bereit, zu jeder Situation ein Zeugnis weiterzugeben über diesen lebendigen Glaube, der in uns ist? Oder gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir sagen, ja, lieber nicht. Vielleicht im Arbeitsplatz, in der Mittagspause, sitzen alle am Tisch. Vielleicht kommt diese Frage: Ja, du bist doch auch Christ, oder? Du glaubst doch an Jesus. Erzähl uns ein bisschen. Dann sagen sie, ja, ich habe jetzt gerade Hunger. Vielleicht nachher. Man sucht vielleicht so Auswege, um keine klare Zeugnis zu geben. Manchmal ist es einfacher. Aber wie ist es dann, wenn Widerstand kommt? Wie ist es dann, wenn du um deine Glaubenswille Mobbing musst erleiden? Oder gewisse Unruhe da sind? Oder wie ist es dann, wenn man viel krasser geht, wenn Verfolgung da ist? Bin ich bereit, klar zu Christus zu stehen? Habe ich vor Augen das, was ich durch Christus habe? Wie bezeuge ich Christus in einer Gesellschaft, der christofeindlich ist? In einer Gesellschaft, bei uns in der Schweiz, die Bibel wird nicht ganz abgelehnt. Ich meine, wir sind ja in sogenannte christlicher Gesellschaft. Aber wie ist es, wenn es darauf ankommt? Fundamental. Das Wort und das Wort allein. Die biblische Wahrheit zu proklamieren. Da merken wir, wir leben in einer Gesellschaft, die christofeindlich ist, die bibelfeindlich ist. Habe ich geistlich teilweise kapituliert? Suche ich den Weg, der geringste Widerstand? Ein Christ hat mir mal gesagt: Weißt du, mein Glaube ist eine Privatsache. Privatsache heißt, es ist zwischen mir und Gott. Und das war's. Ist es so? Oder bin ich geistlich zufrieden in dem Stand, wo ich momentan bin? Und ich merke nicht, dass Christoph viel mehr von mir will? Dass der Preis, welcher Christus für mich bezahlt hat, viel mehr ist, als ich nur oberflächlich leben sollte? Dass ich einen Auftrag habe an eine verlorene Welt? Und genau Timotheus stand in dieser Gefahr. In 1. Petrus 5, Vers 8, da lesen wir dieser bekannte Vers, wo Petrus die Gemeinde warnt und er sagt: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Der Teufel ist wachsam, er sucht, wenn er verschlingen kann. Er sucht die, welche einen anderen Weg verführen kann. Er sucht Christen, um sie oberflächlich zu machen. Er sucht, ihnen Angst zu einjagen. Er kann uns ja nicht ganz gewinnen, aber wohl kann er uns oberflächlich machen. Er kann uns zufrieden machen. Ich bin ja zufrieden, so wie es ist. Ich bin ja ein guter Mensch. Zwischen mir und Gott ist alles okay. Moment, was sagt das Wort Gottes? Was verlangt Christus von dir? Und Timotheus, er stand in Gefahr, wegen gewisser Umstände zu kapitulieren. Vielleicht das erste Mal, wenn man Timotheus' Brief so liest, denkt man, was für ein Mann Gottes dieser Timotheus. Das war er auch. Aber er war jung. Aber er hat seine Kämpfe gehabt. Wir wissen, er war gesundheitlich nicht immer, ging es ihm so gut. Vielleicht ein bisschen ängstlich. Und dann, wenn es darauf ankommt, ja Timotheus, wie reagierst du? Wie reagierte er? Und Paulus schreibt diese zweite Timotheusbrief, auch der erste Timotheusbrief, an Timotheus, der sein zukünftiger Nachfolger wird. Und er schreibt ihm, weil er weiß, Timotheus, meine Zeit ist bald vorbei. Mein Dienst auf Erde hat bald sein Ende. Wir lesen 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 und 8. Oder 6 bis 8. Und da steht auch diese schönen Worte, wie Paulus über sich bezeugen kann. Er kann zurückblicken und sagen, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abbruchs ist nahe. Und dann sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glaube bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Nochmal, Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Aber die Worte von Paulus sehen wir. Für ihn ist es klar, im geistlichen Leben befinden wir uns in einem Kampf. Wir müssen nur das Zeugnis von Paulus sehen, was er alles durchgemacht hat. Gefängnis, wie er ausgepeitscht wurde, im Kerker. Wir können nicht sagen, dass sein Leben alles okay war. Dass alles wunderbar war. Aber er wusste, warum er leidet. Weil auf ihm etwas viel Größeres, viel Wunderbares erwartet, als das, was er je auf Erde erleben kann und wird. Aber Paulus verkündet Timotheus, ich werde bald gehen. Bald werde ich sterben. Und somit ist dieser 2. Timotheusbrief eigentlich ein Abschiedsbrief. Und jetzt denkt man darüber nach, was soll eine Lehrer seine Jünger weitergeben, wenn er ihm einen Abschiedsbrief gibt. Er gibt ihm die wichtigsten Informationen. Weil er wusste, Timotheus, er wird ja der Nachfolger sein. Ich denke, er war nicht der einzige Nachfolger Paulus. Aber Paulus investierte sehr viel Zeit an Timotheus. Und ein Anliegen hat Paulus gehabt. Timotheus, vernachlässige dem Wort Gottes nicht. Verkündige das Wort. Dieser ganze 2. Timotheusbrief geht um ein Hauptthema. Das Wort Gottes. Und wie wichtig es ist, dass dieses Wort richtig verkündet wird. Ohne Kompromisse. Nicht schwach. Nicht nach Menschenart. Ich möchte unseren Text, wir werden hauptsächlich in Vers 1 und 2 konzentrieren. Wir wollen erstmal verstehen, wer Timotheus eigentlich ist. In Bezug auf Paulus natürlich. Wie er den Dienst ausrichten soll und wohin sein Dienst gehen sollte. Also dreimal wer, wie und wohin. Wer ist dieser Timotheus? In 2. Timotheus 2, Vers 1, da lesen wir in unserem Text, du nun, mein Sohn, sei stark. Also Paulus nennt ihn mein Sohn. Im 2. Timotheus 1, Vers 2 nennt Paulus ihn Antimotheus, mein geliebtes Kind. Und im 1. Timotheus 1, Vers 2, da lesen wir Antimotheus, mein echtes Kind. Und Timotheus war nicht sein leibliches Kind, ja. Er war sein geistlicher Sohn. Was heißt ein geistlicher Sohn? Timotheus, er bekehrte sich wahrscheinlich in der ersten Missionsreise von Paulus. Und in der zweiten Missionsreise von Paulus nimmt Paulus Timotheus mit, aber er nimmt nicht einfach so jemand mit. In Apostelgeschichte Kapitel 16, da lesen wir diesbezüglich, Apostelgeschichte 16, welcher Zeugnis die Gemeinde über Timotheus weitergibt, und da lesen wir 1 bis 3. Er kam aber nach Derbe und Lystra, und siehe, dort war eine Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diese wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden um der Juden willen, die in jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Vor allem Vers 2 nochmal. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und in Ikonium. Also Paulus nimmt einen Bruder mit sich auf den Weg, der schon ein Zeugnis hatte in Bezug auf seinen Glaubenswandel. Ich sage jetzt mal krass, er nimmt nicht irgendeinen hoffnungslosen Fall mit der Hoffnung, es kommt besser. Timotheus, er war schon im Glaube ziemlich weit. Er war reif im Glaube. Er hat einen Wandel geführt, der vorbildlich war. Und die Ältesten dieser Ort bestätigen es. Und das wichtigste Dienst, was Paulus macht, es war ja die Verkündigung, aber er musste weiterdenken. Wer übernimmt meinen Platz mal? Wer übernimmt meinen Platz, wenn ich sterbe? Wenn ich keine Kraft mehr habe? Wenn mein Tag gekommen ist? Und er nimmt diesen Timotheus und er macht nichts anderes mit ihm als intensive Jüngerschaft. Diese Jüngerschaft hat so ausgesehen, dass Timotheus immer dabei war. Er war dabei und er hat gesehen, wie Paulus reagiert. Er war dabei und er hat gesehen, wie Paulus verkündet. Und wie es halt so ist, wenn man unterwegs ist, hat man viel Zeit zum Reden, zum Lernen. Timotheus konnte all seine Fragen Paulus stellen und Paulus hatte Zeit gehabt, ihm zu antworten. In 2. Timotheus Kapitel 3 lesen wir Vers 10 bis und 11. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgung habe ich ertragen, aus allen hat mich der Herr gerettet. Er ist ihm nachgefolgt, wie in der Lehre, im Lebensführung. Also Paulus war ihm ein Vorbild, wie man etwas weitergibt. Er war ein Vorbild in der Lebensführung. Was passiert, wenn man intensiv unterwegs ist? Paulus musste sein ganzes Leben den Timotheus öffnen. Und Timotheus konnte in sein Leben hineinsehen, wie ist er wirklich? Ist er nur der Prediger, der vorne steht und gut reden kann? Oder lebt er auch das, was er predigt? Er predigte und lebte es auch. Im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in standhafter Ausharren. Paulus war für Timotheus ein Vorbild. Wie reagiere ich dann, wenn Verfolgung kommt? Wie reagiere ich dann, wenn ich zu meinem Glauben stehen muss? Auch wenn es mein Leben kosten würde. Wie reagiere ich dann? Nochmal fragen wir uns doch wirklich ganz ehrlich. Wie schnell haben wir Angst, ein Zeugnis für Christus weiterzugeben? Wie schnell haben wir Menschenfurcht mehr als Gottesfurcht? Wie schnell schämen wir uns vielleicht für einen christlichen Wandel? Ein Bruder hat mir gesagt, ja, weißt du, ich habe keinen Fisch auf meinem Auto. Ich sage nicht, dass ihr einen Fisch haben müssen, ja. Aber weil ich fahre so schlimm, das liebe sie, dass sie nicht wissen, dass ich ein Christ bin. Ja, was musste Paulus sagen? In seiner ganzen Lebensführung musste er vorbildlich sein. Ja, wie ist es dann, wenn ein Bruder mit dir im Auto ist? Nein, es gibt keinen Bereich unserer Leben, in dem wir nicht christozentrisch leben. Ja, sogar beim Autofahren. Paulus war dem Timotheus ein Vorbild. Aber bei Timotheus war es auch so, dass sein Dienst, in welchen er hinein erzogen wurde, wurde bestätigt durch Älteste und Paulus selber. In 2. Timotheus 1, Vers 6, da lesen wir: Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadegabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Also diese Aufgabe, welche Timotheus berufen wurde, der wurde durch Auflegung des Händes von Paulus bestätigt. Ja, vielmehr, Paulus als Apostel gibt ihm sogar in gewisser Hinsicht Vollmacht weiter. In 1. Timotheus 4, Vers 14, da lesen wir, 1. Timotheus 4, Vers 14: Vernachlässige nicht die Gnadegabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und Handauflegung der Ältestenschaft. Nicht nur, dass der Paulus ihm segnet in diesen Dienst, die Älteste haben ihm in diesen Dienst hineingesegnet, sein Dienst bestätigt. Und da sehen wir auch diese wichtige Aufgabe, die Älteste in einer Gemeinde, in der christlichen Gesellschaft, welche Vollmacht sie haben. Und genau das soll auch für die Älteste als Ermahnung dienen, welche große Aufgabe sie wirklich haben, welche Autorität sie haben. Und sie berufen diesen Timotheus im Dienst hinein. Und wir dürfen eins nicht vergessen, Timotheus, er war nicht 40 oder 50, wo er in diesen Dienst hineingerufen worden ist. Wir lesen in 1. Timotheus 4, Vers 12, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Er war jung, 25 oder 30, er ist ein bisschen älter im 2. Timotheusbrief. Aber er war jung gegenüber den anderen. Und trotzdem, er hat ein Zeugnis gehabt, und das ist der wichtige Punkt. Sein Leben war ein Zeugnis. Ich will christozentrisch leben. Paulus erinnert ihm: Timotheus, nicht nur, dass du im Glaube aufgewachsen ist, nicht nur, dass du eine vorbildliche Großmutter hattest, das haben wir auch schon mal gehört bei uns, diese Predigt über seine Großmutter und seine Mutter, hat er Fredi gepredigt. Und nicht nur, dass du eine Großmutter gehabt hast, die fromm war, eine Mutter, die dich im Glaube erzogen hast, sondern welche Stellung hast du in Christus? Was bist du durch Christus geworden? Das ist das Wichtigste, das müssen wir immer vor Augen haben. Was bin ich durch Christus? Und in Kapitel 1, Vers 9 lesen wir von 2. Timotheus: Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Diese Macht, die in dir wirkt, Timotheus, es ist dir von Gott gegeben. Du hast Gnade erfahren. Was ist Gnade? Gnade ist etwas zu bekommen, was wir nicht verdient haben. Keiner von uns kann sein Heil verdienen. Keiner. Nicht einer von uns. Wir können vor Gott nicht bestehen. Gott ist heilig. Und genau darum ist Jesus Christus für uns gestorben. Nahm unsere Sünde auf sich. Damit wir diese Gnade bekommen. Aber weil du diese Gnade bekommen hast, Timotheus, nicht aus deinen Werken, Geschenk Gottes, was heißt das für dein Leben? Welche Macht wirkt in dir, Timotheus? Erkenne es. Vers 6 von Kapitel 1, er sagt: Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadegabe Gottes wieder anzufachen. Und man merkt, er wurde schwach. Er wurde schwach. Timotheus musste erkennen, wer er ist und was er hat durch Jesus Christus. Und dieser Brief, 2. Timotheus, es würde Paulus Timotheus diese Frage stellen: Willst du all das über Bord schmeißen? Willst du auf ein niedriges Feuer deinen Dienst machen? Oder willst du den ganze Kraft, welche in dir ist, welche du hast durch Jesus Christus, in den Dienst einzusetzen? In unserem Text steht: Du nun, mein Sohn, sei stark. Sei stark. Ja, Timotheus, vielleicht hast du eher diese Schwachheit, in gewissen Situationen schwach zu werden, aber du, sei stark. Und wenn er sagt, Sohn, sagt er: Du weißt doch all das, was wir durchgemacht haben. Du weißt all das, was du bekommen hast. Vielleicht soll das auch uns, Familienväter, eine Ermahnung sein: Was geben wir unsere Kinder weiter? Welcher Glaubenswandel geben wir unsere Kinder weiter? Wenn ich als Vater mich schäme für Christus, was will ich von meinem Sohn erwarten? Wenn ich nicht bereit bin, innerhalb meiner Familie klar zu Christus zu stehen, was will ich von meinem Sohn erwarten? Von meiner Tochter erwarten? Aber Paulus konnte sagen: Sohn, ich war dir ein Vorbild. Und genau deshalb, sei stark. Erkenne, was du hast. Und wir müssen auch verstehen, Timotheus war ja nicht mehr mit Paulus zusammen. Paulus war im Gefängnis. Es sah ziemlich hoffnungslos menschlich gesehen aus. Er war im Gefängnis und er lässt ihn allein in Ephesus. Das lesen wir 1. Timotheus 1, Vers 3. Er ist allein in Ephesus. Aber da merken wir, Paulus wusste, der Timotheus, er ist bereit für den Dienst. Er braucht mich nicht mehr, der ihm begleitet. Denk auch als Eltern, wir erziehen unsere Kinder nicht, damit sie ewig bei uns bleiben. Zu geistlicher Reife, in der Gesellschaft ihrer Glaube zu stehen, kompromisslos zu stehen. Und Timotheus, du bist soweit. Genau darum bist du jetzt in Ephesus. Mach deinen Dienst. Und im 2. Timotheusbrief, dieser Brief ist voll mit Befehlen. Befehlen. Ich lese einfach diese Befehle ganz schnell durch. Schäme dich nicht. Halte, bewahre, sei stark, vertraue, bedenke, halte, bringe, bezeuge, strebe eifrig, fliehe, jage, weise zurück, wende dich ab, bleibe, ermahne, verkündige, tritt dafür ein, überführe, tadle, ermahne, bleibe, erdulde, richte und so weiter. Also dieser ganze Brief ist voll mit Befehlen. Und da merken wir, wie wichtig es für Paulus dieser letzte Brief an Timotheus ist. Wie wichtig es ist, Timotheus, vernachlässige es nicht. Und da sehen wir ja diesen Punkt, wie er seinen Dienst ausrichten soll. Sei stark. Er soll das Wichtigste bewahren, was er je bekommen hat. Nach seiner Bekehrung natürlich. Was ist es? Kapitel 1, Vers 14. Da lesen wir: dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du hast eine Kraft in dir, den Heiligen Geist. Und der gibt dir Kraft, diesen, wie es da steht, edle, anvertraute Gut zu bewahren. Edle. Welche Einstellung hatte Paulus zu Wort Gottes gehabt? Wie wichtig war es ihm, das Wort Gottes? Vers 12 lesen wir vom gleichen Kapitel. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut. Das, was Gott Paulus gegeben hat. Das, was er weitergeben soll. Das Wort Gottes. Frohe Botschaft. In Kapitel 2, Vers 15 lesen wir: Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. In diesem ganzen Brief geht es um Wort Gottes. Timotheus, verkündige es richtig. Schäme dich dafür nicht. Das edle, anvertraute Gut. Und das sollte auch uns als Ermutigung dienen, aber auch als Ermahnung. Lass uns nie mit dem Wort Gottes oberflächlich umgehen. Lass uns hineinschauen da und forschen. Herr, was willst du? Und dieses Wissen soll unser Leben verändern. Lass uns aufmerksam sein, wenn es in Bezug auf die Verkündigung vom Wort Gottes in unsere Gemeinde geht. Das Wichtigste innerhalb Gemeindeleben ist das Wort und das Wort allein. Wenn das Wort vernachlässigt wird, denkt Paulus, würde weinen. Aber in 2. Timotheus geht es nur um eins, das Wort. Das soll verkündet werden. Kompromisslos. Dazu diese Verse aus 2. Timotheus 4, Vers 1 und 2. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seiner Reiches Willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Wow, welcher Auftrag hat dieser Timotheus bekommen? Und dieser erste Vers, ich ermahne dich ernstlich, nochmal dieses Ende des Briefes, eine ernstliche Ermahnung, Timotheus, wenn du das Wort vernachlässigst, dann werden wir eine nächste Generation haben, die Christo nicht mehr so kennt, wie du es bekommen hast. Und was wird passieren, wenn diese nächste Generation es noch einfacher verkündigen würde? Irgendwann werden wir nichts mehr haben. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Ja, die Leute wollen nicht immer das Wort Gottes hören. Es passt uns nicht immer, weil das Wort ermahnt uns. Das Wort zeigt uns, wie heilig Gott ist. Es zeigt uns, wie heilig Gott ist. Und auf der anderen Seite zeigt es auch uns, aber wie gnädig Gott ist. Dass der Schöpfer Himmel und Erde bereit war, Mensch zu werden, um uns zu erlösen. Aber genau dieser Punkt, ja, wenn Gott Mensch wurde, was heißt das für mich? Was heißt das für mein Leben ganz praktisch? Will ich so weiterleben? Oder will ich dieses Geschenk Gottes annehmen? Und genau darum verkündige das Wort. Und er sagt in Vers 1 von Kapitel 4, es geht um was? Mahne dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird. Es geht um Leben und Tod. Es geht um die, die mal gerichtet werden. Und das, was du machst, Timotheus, deine Aufgabe, wenn du sie nicht ernst nimmst, das wird eine Konsequenz haben für viele, viele Seelen. Nur das Wort schützt die Gemeinde. Und somit ist es der wichtigste Dienst innerhalb der Gemeinde. Der wichtigste Dienst auch als Familienväter und Mütter. Bin ich danach gestrebt, dass meine Kinder das Wort Gottes forschen und lernen? Bin ich danach interessiert, dass meine Kinder dorthin gehen, wo das Wort Gottes im Zentrum ist? Ja, das heißt nicht, dass die Kinder nichts anderes machen dürfen. Aber es heißt, leb ganz bewusst das Wort Gottes. Leb ganz bewusst Christo. Lass alle Bereiche deines Lebens beeinflusst werden vom Wort Gottes. Timotheus, wenn du nachgibst, wenn du kapitulierst, da waren viele Jahre der Arbeit dahin. Du wurdest in dieses Amt hineingesetzt. Wenn du deine Amt nicht machst, bist du ungehorsam. Genau darum, sei stark, Timotheus. Sei stark. Sei bereit zu leiden. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 3. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Ja, Timotheus, du erfährst Widerstand. Du erfährst Not, weil du an Christo glaubst. aber er dulde die Widrigkeit als ein guter Streiter Christi. Und er gibt ihm da ganz praktisch drei Beispiele. Drei Beispiele für sein geistliches Leben. Weil diese Kette darf nicht zerbrochen werden. 2 Vers 9, da lesen wir: In dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Das Wort ist nicht gekettet. Was meine ich, wenn ich sage, die Kette soll nicht gebrochen werden? Kommen wir in 10 Minuten. Aber diese drei Beispiele. Vers 4. Wer Kriegdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er den gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Also ganz klar, Paulus gibt ihm dieses Beispiel eines Soldaten. Ein Soldat, der beruflich diesen Dienst macht. Der sollte nicht sich in andere Geschäfte verwickeln, weil er hat nur ein Ziel. Für das da zu sein, wo er eingesetzt wurde. Und genau das, Timotheus, pass auf. Vielleicht dachte Timotheus, ja, damit ich nicht so viel Widerstand erfahre. Ich bin wohl Prediger, aber ich mache da noch verschiedene andere Sachen. So Prediger plus, ja? Und in Kapitel 2, Vers 22 sagt Paulus ihm, so fliehe nun die jugendliche Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Du bist nicht allein, Herr Timotheus. Aber genau darum fliehe nun die jugendlichen Lüste. Was meint Paulus, wenn er sagt, fliehe die jugendlichen Lüste? Auch in Bezug auf dieses Beispiel eines Soldaten. Ein Soldat kann nicht mehr, ich sage jetzt mal, etwas anderes machen als dieses Amt, wo er gerade macht. Er muss voll konzentriert sein. Sein ganzes Verhalten, alles hat mit diesem einen Punkt zu tun. Er muss in Bereitschaft sein. Ein Soldat muss immer bereit sein. Vor allem im römischen Reich damals. Er muss bereit sein zu marschieren. Er muss im Kampf bereit sein. Sein Schwert muss immer bereit sein. Seine ganze Wesen ist bereit hin auf das, wo meine Aufgabe ist. Und wenn er sagt, so fliehe nun die jugendliche Lüste. Da hat es nicht nur mit sexueller Lüste zu tun, welche viele Jugendliche tatsächlich zu kämpfen haben. Aber da hat zu tun, unter anderem, mit seinen Träumen. Wisst ihr, wie es ist? Junge Leute haben viele, viele Ziele. Stimmt? Viele Träume. Ich will das noch erreichen, das noch machen. Ich will ein Haus bauen. Ich möchte so und so ein Auto haben. Im Berufsleben möchte ich das und das und das alles noch erreichen. Ist das falsch? Solange Christus im Zentrum ist, dann kann es ja gut sein. Aber du, Timotheus, nein. Du hast eine Berufung, im Werk Gottes zu dienen. Und genau darum vergiss all deine jugendlichen Träume. Es geht nicht mehr um diese Träume. Du hast ein neues Ziel vor Augen. Christus zu verkündigen. Ihm zu leben. Das ist jetzt dein Joch als Verkündiger. Heißt das, dass ein Verkündiger nie irgendeine andere Arbeit machen sollte? Oder ein Evangelist, ein Missionar? Nein, das heißt es nicht. Paulus hat es auch gemacht. Aber Paulus hat es nur gemacht, warum? Als Mittel für Zweck. Er wollte die Korinther keine Last sein, dann hat er gearbeitet. Aber glaubt mir, ich denke vielmehr wollte er ihnen im Wort helfen. Sie weiterzubringen. Aber sie waren noch nicht so weit, um dies zu verstehen. Nächstes Beispiel, Vers 5. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegenkranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Einer im Wettkampf, ein Athlet, ein Sportler. Seine ganze Wesen ist danach gerichtet, auf dem Ziel hin, um zu gewinnen. Und damit ein Athlet gewinnen kann, muss er all das verzichten, was ihm eventuell stören kann. Ein Athlet, also ein Marathonrenner, er kann nicht sagen, ich nehme jetzt noch ein 40 Kilo Steinen mit auf dem Weg, ja. Es geht nicht. Du wirst vielleicht fit werden, aber glaub mir eins, du wirst am Ziel nie als Erster kommen. Wahrscheinlich als Letzter. Du musst ganz fokussiert, ein Athlet muss ganz fokussiert sein. Er muss verzichten. Ein Athlet muss auf Nahrung verzichten, die ihm schaden können. Ein Athlet muss auf Ausgang mit seinen Freunden verzichten, weil er genug Schlaf braucht. Und dieses Bild des Athletes, das benutzt Paulus ja mehrmals, in Philipperbrief, Korinther, ist ein Bild von Disziplin. Und Timotheus, hab das Ziel vor Augen, sei diszipliniert. Du musst nach den Regeln kämpfen. In einem Wettkampf, wenn du in diesem Wettkampf befindest und dich nicht an der Regel haltest, das kennen wir heute so gut, Doping, ja, dann bist du disqualifiziert. Warum? Weil es um mehr geht. Es geht um Wort Gottes. Und Wort Gottes sind auch für dich den Regeln. Die Kraft hast du durch das Wort Gottes. Hebräer 4, Vers 12, diesen Vers kennen wir. Das Wort Gottes ist was? Lebendig. Und? Und schärfer als jeder? Zweischneidiges Schwert, genau. Es ist lebendig. Es ist schärfer als jeder zweischneidige Schwert. In Epheser 6, Vers 17 lesen wir, das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Halte dich am Wort. Im Psalm 119, dieser ganze Psalm ist ein Psalm von Begeisterung zum Wort Gottes. Der nächste Beispiel ist ein Beispiel, wo wir auch in der Schweiz sehr gut kennen, hoffe ich. Es ist Vers 6, der Ackersmann, der nicht mit der Arbeit müht, der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Der Ackermann damals, der musste fleißig sein. Der Ackermann damals, es war keine einfache Arbeit. Ich denke, auch heute ist es keine einfache Arbeit. Wenn man zu einem Bauer besuchen kann, meistens findet man ihn nicht zu Hause, sondern irgendwo auf dem Feld, irgendwas, Traktor am Reparieren und so weiter. Man ist immer dran, weil wenn man nicht dran ist und morgen ein Gerät braucht, dann ist es dumm. Wenn genau morgen gutes Wetter ist, ideal zu mähen, weil übermorgen kommt Regen. Er muss fleißig sein. Er muss dranbleiben. Ein Ackermann damals, das war schwerste Körperarbeit. Timotheus, dein Dienst hat mit Fleiß zu tun. Viel Fleiß. Du musst immer dranbleiben. Es ist nicht ein Dienst nur am Sonntag. Dein Dienst hört nie auf. Psalm 126, Vers 5 und 6, da lesen wir, so dieser wunderbare Psalm, und da steht, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wer weinen hingeht und den Samen zu Außer trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Warum geht der Seemann und er weint, während er den Samen aussät? Warum? Er weiß, er ist total abhängig von Gott. In Israel ist es so, wenn du den Frühregen nicht hast, dann kann deine ganze Ernte zerstört werden. Und wenn der Frühregen zu früh kommt und dann lang keine Regen, ist auch ein Problem. Und wenn der Regen zu stark ist auf einmal, dann hast du auch die ganze Ernte verloren. Er konnte nur weinen, weil er wusste, es liegt auf so vielen Sachen, dass es zerstört wird. Aber er musste alles daran setzen, was in seiner Kraft liegt, um das Feld bereit zu machen, um Kanäle zu graben, dass wenn es regnet und zu viel Regen, dass es auch weggeht und so weiter. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Das gilt für dich. Du sollst Timotheus mit Freuden ernten, das Ziel vor Augen haben. Und genau das ist der nächste Punkt, das dritte Punkt. Ja, wohin es geht? Was ist dein Ziel, Timotheus? Natürlich hat Timotheus sehr viele Ziele gehabt. Noch in diesem Text, Vers 2. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das, was du von mir gehört hast. Da sehen wir, wie wichtig diese Jüngerschaftszeit war mit Paulus. Timotheus erkannte wahrscheinlich einen Großteil des Alten Testaments. Er war fromm von seiner Wesen, aber was Paulus gemacht hat, er hat ihm das neue testamentliche Wissen weitergegeben. Es wurde mündlich weitergegeben. Es wurde dann, wir haben ja die Evangelien, wir haben die Briefe von Paulus. Aber Timotheus hat meistens mündlich bekommen. Aber Timotheus, diese ganze ist so wichtig. Das, was du von mir gehört hast. Ich möchte einfach sagen, es ist nicht so, dass Paulus ein anderes Evangelium hat als die anderen Apostel. Aber in dem, dass Paulus es sagen kann, was du von mir gehört hast, bestätigt er auch sein apostolisches Amt. Die Lehre der Apostel, der so wichtig ist. Er bestätigt sein Amt. Und was du von mir bekommen hast, das, was sollst du damit machen? Wie es da steht, das vertraue treue Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist einer der wichtigsten Dienste innerhalb der Gemeinde. In der Gemeinde Gottes gibt es keinen Gurus. Das Wort muss weitergehen. Es gibt nicht nur eine Person, auf den wir alle schauen. Und dann? Was ist, wenn diese Person auf einmal nicht mehr da ist? Wie viel begabte Männer Gottes im Reich Gottes vernachlässigen genau diese Dienst. Sie sind so begabt, aber sie vernachlässigen diesen Punkt der Jüngerschaft, das weiterzugeben, was sie selber haben, damit andere, damit eine junge, neue Generation kommt, der genauso fundiert wird im Wort. Timotheus, suche du Leuten, welche reif sind in ihrer Glaube wandeln. Es steht da, das vertraue treuen Menschen an. Jeder Mann und jede Frau hat irgendwelche Kämpfe, stimmt? Wir haben Kämpfe im Glauben wahrscheinlich immer wieder. Aber der Punkt ist, wie gehe ich damit um? Und genau das war bei Timotheus damals gut. Er hat ein Zeugnis gehabt, aber auch er stand in Gefahr. Aber suche Männer wie du, Timotheus. Suche Männer Gottes, die Gottesfurcht haben, die einen Eifer haben für das Wort Gottes, die Hunger haben, die danach wandeln. Und diese jungen Männer, gib das weiter, was du von mir bekommen hast. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 15. Macht Paulus Timotheus nochmal klar, was es heißt, das Wort Gottes. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Timotheus, das Wort Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes ist das, was Menschenherzen verändern wird. Und genau darum gibt dieses Wort, und wenn es steht, alle Schrift, das heißt das gesamte Schrift, 1. Mose und für uns bis hin zur Offenbarung. Das ganze Wort Gottes hat Kraft und es verändert. Es verändert. Und wie wichtig es ist, dass du diese Lehre, dieses Wissen, an, nochmal, ist ganz wichtig, an treue Menschen weitergibst. Warum? Was ist ihr Dienst? Du, Timotheus, lerne sie, damit sie andere diese Lehre weitergeben. Treue Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Andere sollen genauso begeistert werden vom Wort Gottes. Vertraue es, treue Menschen. Glauben wir noch danach, dass das Wort Kraft hat? Auch für unsere Gemeinde ist dies ein so wichtiger Dienst, das Wort in aller Wahrheit verkündige. Und wir können auch froh sein, dass eine nächste Generation kommt, das Neue auch unter die Jugendlichen, man sieht wirklich eine Frucht da. Junge Leute, die mal fähig werden sein, das Wort weiterzugeben. Und diese Kette darf nicht zerbrochen werden. Die darf nicht zerbrochen werden, auch in dieser Hinsicht, in aller Wahrheit. Darum ist dieser Dienst so wichtig, dass dieser Mann Gottes, dass er eine Eifer hat für das ganze Wort. Das Wort und das Wort allein. So schnell verlassen wir das Wort. So schnell denken wir, ja, wir müssen vielleicht uns der Welt anpassen. Das sei ferne. Wir müssen uns nicht der Welt anpassen. Wir müssen uns das Wort Gottes anpassen. Wort, Wort allein. Timotheus, du sei christozentrisch. Und diese Leute, welche du berufst im Dienst, sollen genauso sein. Sie sollen fähig sein, zu lernen und zu lehren. Sie sollen ein Zeugnis in ihrer Glaube haben. Fähig sein, dein Wort weiterzugeben. Vor 4 Wochen haben wir die Gemeinde Laodicea durchgenommen. Und wir sahen, was genau da passiert ist. Das Wort war nicht mehr das Wichtigste. Aber wir sahen auch die Gemeinde Philadelphia, welche Erweckung durch diese Gemeinde kam. Und historisch gesehen haben wir gesehen, welche Erweckung durch diese Gemeinde kam. Warum? Zurück zum Wort. Das Wort wurde wieder verkündet. Das Wort und das Wort allein. Und wir tun gut daran, zurück zum Wort. Timotheus, das Wort und das Wort allein. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, danke für diese Eifer, welche du in Paulus hineingesetzt hast. Und wir sehen, wie er für Timotheus kämpft, Herr. Und wie er ihn auch ermahnt, Herr. Und das ist auch für uns eine Ermahnung, wie wichtig dieser Dienst ist. Wie er Timotheus ermahnt, sei stark. Bleibe im Wort. Schäme dich nicht. Ermahne, wenn es Ermahnung braucht. Forsche das Wort. Herr, hilf uns, jeder Einzelne von uns, diesen Hunger zu bekommen nach dein Wort. Einen Hunger und Verlangen zu dir. Weil wir verstehen, welche Kraft dein Wort hat, Herr. Aber hilf uns auch in Bezug auf Erziehung der nächsten Generation. Wir haben heute eine Einsegnung gehabt, weil wir wissen, wir sind abhängig von dir. Und Herr, lerne uns, in dieser Abhängigkeit zu leben, auch geistig gesehen. Lerne uns, abhängig sein von dir, abhängig von dir und dein Wort. Danke, Jesus, dass du uns liebst. Danke, dass du für uns gestorben bist. Du hast unsere Schuld auf dich genommen und wir erfahren heute diese Gnade ganz lebendig unter uns. Wir wissen, wir können dich gar nichts bringen. Du hast alles vollbracht. Aber danke für deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt und in uns wirkt. Danke, dass dein Wort zu uns redet, Herr. Herr, hilf uns als Gemeinde, gemeinsam zu wachsen hin zu dir. Herr, du siehst jeder Einzelne und seine Gabe da. O Herr, wenn wir all das benutzen würden, was du uns gegeben hast, die ganze Kraft, wir würden Berge versetzen. Herr, lass uns treu sein in dieser Zeit. Hilf uns, treu zu sein. Wir danken nochmal für dein Wort, Herr. Amen.